Ja, danke auch nochmal von mir für dieses überwältigende Willkommen. Ich fühle mich sehr geehrt, diese Premiere hier bestreiten zu dürfen. Ich lese natürlich nochmal von vorne. Im Innern eines Vokals. Eins. Es gibt ein Gedicht von Gennady Aigi, dessen Titel länger ist als der Text selbst. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn der Text besteht aus einem einzigen Vokal. Er steht und verliert sich fast wie ein Wanderer auf einem Schneefeld im endlosen Raum eines weißen Blattes. Der Vokal schwebt ungefähr in der Mitte der Seite und das Weiß, das ihn umgibt, korrespondiert mit einem zweiten Weiß, das den Buchstaben, ein unregelmäßiges, mit einem Abstrich versehenes kleines Oval, randvoll ausfüllt. Ruhe eines Vokals, so lautet der Titel. Der Buchstabe, den ich sehe, und der Laut, der zugleich meine stumme Mundhöhle füllt, es wäre ihn sehen und ihn wiedergeben, ihn singen, ein und dasselbe, ist ein A, der erste Buchstabe des Alphabets in bescheidener Kleinschreibung. 2. In einem mir bekannten Museum ist ein kleines, die längere Kante überragt knapp eine Manuskriptseite, Holzkästchen ausgestellt. Es ist schwarz gestrichen, die Farbe ist über die Jahrhunderte verblasst. Seine rückwärtige Wand ist verspiegelt, die vordere aus Glas, sodass man sehen kann, was es enthält. Praktischerweise hängt es zudem ungefähr auf Augenhöhe der Besucherin an der Museumswand. Im Inneren des Kästchens sind am Boden mehrere vertikale Haltestifte angebracht, die in einer Art Halbmonden enden. Ein Schlüsselloch im Deckel gibt zu verstehen, dass der Kasten sich abschließen lässt. Daneben steht in Gold auf Schwarz: Diese Pistole nahm Peter der Große, Kaiser ganz Russlands, im Jahr 1696 bei Asow, dem Bey und Befehlshaber der türkischen Streitmacht, ab. Alexander, Kaiser von Russland, schenkte sie anlässlich der Unterzeichnung des Vertrags von Tilsit im Jahr 1807 Napoleon, dem Kaiser von Frankreich. Napoleon schenkte sie 1820 einem Herrn auf St. Helena. Der Kasten ist vollkommen leer. 3. Aigi, Sohn eines Russischlehrers, schrieb seine ersten Gedichte in seiner Muttersprache Tschuwaschisch. 1960 folgte er nach einem Gespräch mit Boris Pasternak dessen Rat und wechselte mit damals schon 26 in eine andere Sprache, wie Menschen in ein anderes Land auswandern. Von pragmatischen Motiven, wie man sie hier annehmen könnte, war dieser Schritt denkbar weit entfernt. Aigi machte sich das Leben nicht leichter, sondern komplizierter. Mit dem Sprachwechsel änderte sich auch seine Schreibweise. Er wandte sich ab von hergebrachten Formen, sowohl jenen, die die russische Kanonmaschine mit ihren Vorstellungen von großen Autoren und großer Literatur zu bieten oder gebieten hatte, als auch jenen, die aus der verfeinerten tschuwaschischen Volkskunst hervorgingen, einer mündlichen, liedhaften Tradition. Das Russische diente Aigi als eine Art Shortcut, als Abkürzung auf dem Weg zu einer Dichtung, die frei wäre von den Versuchungen sowohl des individuellen, persönlichen, der einzigartigen Stimme des Autors, die im modernistischen Paradigma als wichtigste Qualität des poetischen Texts gilt, als auch des nationalsprachlichen, der lautlichen und lexikalischen Bandbreite, durch die eine bestimmte Sprache uns zum Quell von Freude wird. Seine strenge Poetik erfindet die russische Sprache mit ihrem sprichwörtlichen Reichtum neu, setzt sie neu zusammen, begleitet von einer radikalen Reduktion ihres Wortschatzes. Nur die elementarsten, kargsten Wörter und Begriffe bleiben übrig. Und zugleich gehen Syntax und Rhythmus Wege, die zuvor unmöglich schienen, tatsächlich aber nur nicht genutzt wurden. Der freie Vers, zu dem Aigi schließlich gelangte, war Werkzeug einer ethischen und metaphysischen Notwendigkeit. Und als solches verlangte er Autor wie Text Begrenzung, Verzicht, Askese ab. Unfreiheit. Oder aber eine andere, unbekannte und ungewohnte Freiheit. Als ich jung war, lautete ein häufiger Vorwurf an Aigis Texte, es seien gute Gedichte, aber, Zitat, man hätte sie genauso in jeder anderen Sprache schreiben können. Es klingt, als würde er beim Schreiben an den Übersetzer denken. 4. Eines der späten Bücher Aigis trägt den Titel Paklon Peño, zu Deutsch Gruß ans Singen oder auch Verneigung vor dem Gesang. Es unterscheidet sich in Struktur und Sprechweise stark von Aigis früheren Versen und Langgedichten. Der Band besteht aus drei Zyklen oder Sequenzen. Der erste Teil entstand schon in den Jahren 1988 bis 1991, die beiden anderen in den späten 1990er Jahren. Es gibt einen Untertitel: 100 Variationen auf Volksliedthemen der Wolga-Region und mehrere Motti, alle aus einer Erzählung von Nikolai Garin Michailowski. Darin schaut und hört ein aufmerksamer Außenstehender tschuwaschischen Mädchen zu, die bei einem Frühlingsfest singen. Ich zitiere: Ich besann mich und erwiderte, gerührt von ihrem Gruß und erfüllt von Hochachtung und Dankbarkeit, ihre Verneigung mit einer Verneigung. Die zu drei Heften zusammengefassten Variationen verweisen auf tschuwaschische, tatarische und tscheremissische Volkslieder, die bis heute nur im mündlichen Vortrag existieren. Es gibt keine russische Übersetzung, erst recht nicht gedruckt. Diese uns unbekannten Originale überführt Aigi, führt sie an der Hand wie über eine Brücke in eine andere Welt. Aus dem unpersönlich Allgemeinen macht er etwas Spezifisches, Individuelles, aus Lied Schrift, auch aus Nicht-Russisch Russisch. Die ausdifferenzierte Sprache der imperialen Kultur ist darauf trainiert, Fremdes, Exotisches in sich aufzunehmen und zu transformieren, es essbar, konsumierbar und verdaulich zu machen. Welche Bedeutung hatte diese Rückkehr zur Überlieferung der kleinen Völker der Wolga-Region für Aigi selbst? Nahm er Abstand, ging auf Distanz zu einem vertraut gewordenen Raum? Übersetzt er die tatarischen und tscheremissischen Lieder in die Sprache einer aufgezwungenen kulturellen Norm? Oder bringt er die russische Schriftsprache in einen Zustand roher, ungenormter Gleichheit, formt sie neu nach dem Bild seiner Muttersprache? Wo existieren diese 100 Variationen auf ein uns unbekanntes Thema? Im Leeren, im Niemandsland zwischen den Kulturen, in unausdenklicher Entfernung von beiden, jenseits der Musik und beinahe jenseits der Sprache? Aigis Verneigungen folgen einem einheitlichen Muster. Die zugrunde liegenden Lieder oder Liedphrasen, wie die Originale klingen und wie nah oder fern von ihnen der Dichter sich bewegt, können wir nur erahnen, werden bearbeitet und aufs Äußerste verdichtet. Zu einem für sich stehenden reimlosen Vierzeiler, der das Territorium des Lieds umreißt. Manchmal lassen sich in diesem Konzentrat die Konturen der Vorlage erahnen. Eine archaische Fügung scheint durch. Oder kommt es dem Beobachter nur so vor? Manchmal genügen dem Autor eine einzelne Redewendung, eine einzige Umdrehung. Zwischen den kurzen Gedichten besteht kaum eine Verbindung. Sie haben ihre eigene, ganz spezielle Temporalität, die den Text in Zeitlupe entrollt, sodass jedes Fragment dauert und dauert und nicht endet wie ein Video im Loop. Und ja, das wundervolle Russisch, in dem sie geschrieben sind, hat die ganze Befremdlichkeit einer von außen aus unendlicher, vorsprachlicher Ferne betrachteten Fremdsprache. Hier kommt jetzt einer dieser Vierzeiler von Aigi. Schon sind sie fast verschwunden im Feld zwischen Federgras. Man hört schon nicht mehr die Glöckchen. Vögeln gleich stehen wir da. Вот уже исчезают в поле среди ковылей, уже не слышно бубенчиков. Мы как птицы стоим. 5. Der Tag in Ostia Antica war so heiß, dass noch aus dem tiefsten Schatten heraus alles die gleiche Farbe zu haben schien, selbst der Himmel. Die Luft flimmerte, milchig, bräunlich. Sie duftete nach warmen Nadeln und Pinienrinde, nach der vor Hitze rissigen Erde. Es waren nicht viele Touristen unterwegs an diesem Tag und wahrscheinlich hatte jeder Einzelne von uns das Gefühl, ganz allein auf der Welt zu sein. Es sei ihm das Privileg zugefallen, hier zu leben, wie es ihm gefiel, in der Sonne auf glühenden Mosaikböden zu wandeln, die weder von Wänden noch Dächern geschützt waren, ein steinernes Fundament zu berühren, auf dem vor Zeiten ein Regierungsgebäude oder ein Magazin gestanden hatte, von einem Strauch pechschwarze Brombeeren in die hohle Hand zu pflücken. Der Strauch stand fast reglos im heißen Wind, rund, beharrlich, festgeklammert an den Grund, aus dem er uralte, durch Gott weiß was hindurchgegangene Säfte sog. Die Beeren brannten im Mund, sie löschten den Durst nicht, aber gingen ins Blut. Ich war tatsächlich allein. Ich hatte einen überfüllten Vorortzug genommen, mit lauter Leuten, die möglichst schnell ans Meer, zum Wasser, ins Kühle wollten und war als einzige Reisende an diesem Bahnhof ausgestiegen. Die Zeit endete gleich hinterm Fahrkartenschalter. Wie lange streifte ich hier schon umher und begegnete kaum einem Menschen? 2 Stunden? 4? Die Stadt war vor vielen 100 Jahren von ihren Bewohnern verlassen worden, allerdings eine Seltenheit, nicht infolge einer historischen Katastrophe. Hier lag nichts von dem Grauen in der Luft, das einen bis heute befällt, wenn man über die Steine von Pompeji geht und die Häuser betritt, in denen einst die toten Besitzer lagen, wie das Unglück sie ereilt hatte. 6. Aber so war es ja nicht, sage ich mir. Die toten Hausherren, ihre Kinder, ihre Sklaven, all die Urlauber und Soldaten sind schon vor 2000 Jahren aus Pompeji verschwunden. Ihre Körper wurden von giftigen Gasen erstickt, von Vulkanasche verschüttet, schrumpften unter der glutheißen Kruste zusammen wie ein Huhn beim Braten. Und anschließend, als die Erde nach der Katastrophe wieder abgekühlt war, hatten sie reichlich Zeit, zu nichts zu werden und anstelle ihrer selbst eine sichtbare unterirdische Leere zu hinterlassen. Lufteinschlüsse, bei deren Eröffnung sich eine gewisse Zahl materieller Zeugnisse zusammenkratzen ließ. Eine Schicht Asche, dann eine Schicht Erde, dann das sorglose, schnelle Gras, das seit jeher über alles Mögliche wächst, und in der Tiefe darunter die verborgenen Leerformen, die über Jahrhunderte die menschliche Gestalt bewahrten, den Rauminhalt von Armen, Beinen, Köpfen. Selten beharrt etwas, das vernichtet wurde, so nachdrücklich auf seinen Grenzen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte man eine Technik, diese Leeren, Lücken, Zwischenräume zu füllen und die mit Vermutungen gesättigte Luft gegen die sichtbare Realität eines Exponats einzutauschen. Eine seltsame Realität allerdings, ein weiteres Stadium der Verdrängung dessen, was einmal ein lebendiger menschlicher Leib war, aus dem Sein ins Nichtsein. Erst tritt Leere an die Stelle einer Anwesenheit, dann wird auch die Leere ausgetrieben, zugunsten einer Puppe, deren Gipskörper in unserem Bewusstsein den Platz des Unausdenklichen füllt, die Zone des reinen Schreckens. Von nun an ist er vorstellbar, domestizierbar. Es kommt ein Zitat. Wenn man die Hohlformen mit Gips ausgießt, erhält man eine Figur, die eine exakte Kopie des Leichnams darstellt. Doch es ist nur eine Kopie, mehr Antikörper als wirklicher Körper, wie die Althistorikerin Mary Beard schreibt. Diese Antikörper, Ersatzkörper, Stellvertreterkörper wurden zu Buchstaben einer neuen Sprache, in der sich leichter über das Geschehene reden ließ. Was diese Sprache sagte, war voller Fehler, Vermutungen, Ungenauigkeiten. All die Kinder, Hunde, Greise, Frauen, Männer waren schon zu lange tot, um noch eindeutig unterscheidbar zu sein. Selbst die Posen, in denen der Tod sie überrascht hatte, entzogen sich der Deutung. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Ausgrabungsstätte in Pompeji bombardiert. Von der rekonstruierten antiken Stadt blieb wenig übrig. Ein Teil dessen, was wir heute dort sehen, ist laut Beard die Rekonstruktion einer Rekonstruktion. Einige der gipsernen Stellvertreterkörper mussten neu angefertigt werden, als Kopie einer Kopie, Replik einer Replik im Gespräch zwischen der Leere, die ersetzt, was war, und der Zerstörung, die will, dass nichts mehr ist. Der Ort, immerhin, ist nach wie vor an seinem Platz. 7. Ich erinnere mich, wie ich einmal durch Seoul ging und einem Reiseführer zuhörte, der zwei Vornamen trug, einen koreanischen und einen russischen. Er hatte als Kind in der Sowjetunion gelebt. Offiziell in der Schule oder bei der Meldebehörde hieß er damals Maxim. Der Name klang nicht ganz unschuldig. Er trug einen deutlichen kolonialen Beigeschmack. Maxim hieß auch der Held eines beliebten Films der 1950er Jahre, ein schwarzer Sklavenjunge, der von gutherzigen russischen Matrosen vor seinem bösen Herrn gerettet wird, und damit beginnt ein von Grund auf neues, sein richtiges Leben. Mein neuer Bekannter, der Reiseführer, hatte neben dem Richtigen auch ein unrichtiges Leben gehabt. Es spielte zu Hause, wo all die Jahre koreanisch gesprochen, gekocht, gedacht wurde und wo er einen anderen, seinen wirklichen Namen trug. Mit dem Ende der Sowjetunion forderte die geheime Geschichte ihr Recht und der Junge kehrte nach Korea zurück. Seit 1944 hatte niemand von seiner Familie das Land betreten. Seine Eltern waren schon zu alt für neue Ereignisse. Sie blieben in Russland. Maxim, so wollte er von mir genannt werden, und ich besichtigten alte Tempel, Kultstätten, Paläste, alle geradezu perfekt erhalten, von zarter, lackschimmernder Schönheit. In Hunderten von Jahren hatten sie nichts von ihrem Glanz verloren. Die ganze Herrlichkeit roch sogar nach frisch gesägtem Holz, wie eine neu gegründete Datschensiedlung. Und ich fragte mehrfach, von wann dieses oder jenes architektonische Wunderwerk stammte. 11. Jahrhundert, sagte Maxim würdevoll und nannte den Namen des Königs, unter dem mit dem Bau begonnen worden war. Die berückende Wirkung dieser flächendeckenden Unversehrtheit, eigentlich unvorstellbar, dachte ich, angesichts der Geschichte des Landes, wurde noch verstärkt durch einen hübschen Brauch. Überall saßen, spazierten, fotografierten sich fächerwedelnde Mädchen und Frauen in bunten Nationaltrachten und sogar manche der Männer waren kostümiert. Wie ich erfuhr, gab es am Eingang der Anlagen eigene Läden, wo man diese Festkleider ausleihen konnte, um so die weitläufigen Areale, die andernfalls leer gewirkt hätten, mit der eigenen Präsenz zu beleben. Das sei ein beliebter Zeitvertreib, dem an Wochenenden ganze Familien nachgingen, erklärte mein Begleiter. Vor einem kleinen Tempel aus dem 8. Jahrhundert, dessen frischer Anstrich noch glänzte, begriff ich plötzlich, dass ich die ganze Zeit die falsche Frage gestellt hatte. Wann wurde er zuletzt wieder aufgebaut, fragte ich. Vor 15 Jahren, gab Maxim bereitwillig Auskunft, nach dem letzten Brand. 8. Der Ort, wo unsere Vorstellungen von Original und Kopie, authentisch und imitiert, historisch und ausgedacht, sich treffen, auseinandergehen, niemals zur Übereinstimmung kommen, ist immer wieder derselbe. Das Barthsche Punktum. Jenes Loch im Papier, das die Nadel, das ein Messer zurücklässt. Die nicht verheilende Wunde. Die ewige Leerstelle, die sich nicht vergessen lässt. Die nicht zu bedeckende, klaffende Blöße des Nichtseins. Dies ist die Ausgangssituation der Poesie. Der Punkt, aus dem sie ihren Kokon zu spinnen beginnt. Er ist dazu bestimmt, abgeworfen zu werden, wie ein Grabtuch am Morgen der Auferstehung. Ich versuche zu verstehen, was in diesem Fall das Gedicht ist. Ein Nebenprodukt womöglich oder noch weniger. Rohstoff, Verbrauchsmaterial in einem Prozess, der mit dem Sprachhandwerk und dem Trost, den es spendet, wenig zu tun hat. 9. In einem Museum in Paris gibt es ein Ausstellungsstück aus dem Nachlass von Jean-Auguste Ingres. Es ist ein gläserner Behälter mit goldenem Rahmen und undefinierbarem Inhalt. Auf den ersten Blick scheint er leer. Erst bei näherer Betrachtung erkennt man eine Art Staub, unordentliche Bruchstücke, die an abgeblätterten Putz erinnern, an trockenes Laub, an den Schmutz, der nach einem Spaziergang durch unwegsames Gelände im Hausflur zurückbleibt. Dem Schild auf der Vitrine ist zu entnehmen, dass dies sterbliche Überreste von Rafael da Urbino sind. die bei seiner Neubestattung am 14. September 1833 seinem Grab entnommen wurden. Ingres liebte Raphael offenbar so sehr, dass er sich eigens an den Papst wandte, um dieses Souvenir aus dem Jenseits zu erbitten, a handful of dust, die er wie eine Reliquie im Schrein in seiner Nähe haben wollte. Was mag er sich davon versprochen, welche Hilfe erhofft haben von dieser beklemmenden Intimität, mit etwas, das einmal warmes, lebendiges Gewebe gewesen, inzwischen aber längst zu nichts geworden war, zum Stoff von Abwesenheit und Verlust. 10. Die Venezianer raubten die Gebeine des heiligen Markus aus Alexandria, wo sie jahrhundertelang ruhten, und brachten sie auf ihr eigenes Territorium, bestehend aus Wasser, kleinen Inseln und der lichten Leere dazwischen. Auf Lateinisch heißt die Umbettung von Gebeinen Translatio. Wörter wie auch Körper wandern von Ort zu Ort, von Sprache zu Sprache. Manchmal bewegen sie sich aus freien Stücken, manchmal werden sie überführt, wie ein Häftling in ein anderes Gefängnis oder übergesetzt, übersetzt. 11. In einem Brief an Schelling konstatiert Novalis: Am Ende ist alle Poesie Übersetzung. 12. Was geschieht mit einem Gedicht, das wie die Auster aus der Muschel, aus seiner angestammten originären Sprache herausgelöst und in eine andere versetzt wurde? Kann ein Text unbewegt und unverändert bleiben, während sein manchmal kaum wiederzuerkennender Abdruck in dutzenden anderssprachigen Versionen durch die Welt wandert? Was wird aus dem sogenannten Original, wenn die Sprache, in der es geschrieben ist, allmählich abstirbt, aus dem Gebrauch kommt? Was sollen wir als Gedicht verstehen? Den flüchtigen Inhalt, der mit Leichtigkeit aus einem Idiom ins nächste hinüberflattert und sich selbst nie ganz treu ist, oder die ursprüngliche Form, die oft verloren oder beschädigt oder schemenhaft geworden ist und der Ergänzung und Vervollständigung bedarf, so wie man ein Fresko im Palast von Knossos anhand eines erhaltenen Bruchstücks, eines Fragments, einer gezeichneten Locke oder Schulter rekonstruiert. 13. In einem Literaturmuseum sah ich einmal in einer eigenen Vitrine die Schale einer irgendwann von irgendwem verzehrten Auster. 200 Jahre zuvor stand am Ort dieses Museums ein Hotel, in dem gelegentlich Alexander Puschkin abstieg. Die Austernschale wurde gefunden, als man die Baugrube für das neue Gebäude aushob. Ihr leeres Inneres bot Raum für kühne Spekulationen. Vielleicht hatte ausgerechnet Puschkin diese Auster verspeist. Das Infokärtchen regte die Betrachter an, die gespannte Leere der Ungewissheit durch die aufreizende Möglichkeit einer Geschichte zu ersetzen. 14. Was wäre die Austernschale wert ohne Puschkins Namen? Wie ergeht es den Dingen, die uns umgeben, wenn man sie Schicht um Schicht entkleidet? Ihre Funktionalität, der Fähigkeit, dem Menschen den Dienst zu erweisen, für den sie erfunden wurden, Schuhe putzen, Musik spielen, das Wetter vorhersagen, das Auge erfreuen. Ihre Geschichte, der Erinnerung an ihre Besitzer, an Ortswechsel, Traumata und Reparaturen, an eine Zeit, einen Alltag. Und schließlich ihres Werts, als bestünde zwischen einem goldenen Schmuckstück, einem Bild von Modigliani und einem Plastikdeckel keinerlei Unterschied. Würden wir unsere Fähigkeit und unser Bedürfnis auszuwählen, vorübergehend aufgeben, die Dinge dieser Welt würden uns dicht an dicht umringen, ein Wald von Bedeutungen, erstmals geordnet zu einer Kolonnade vollkommener, grenzenloser Gleichheit. Ihr gemeinsamer Nenner wäre wohl das, was Dinge und Menschen verbindet, die Sterblichkeit. Ob Ding oder Mensch, wir stehen bis an die Brust in Vergangenheit, und das Wasser steigt. Der Reiz und der Schrecken eines Museums oder auch einer Lyrikanthologie besteht nicht zuletzt darin, dass es eine spezifische Form von Rettung bietet. Es ist eine Arche, ein privilegierter Zufluchtsort für einige wenige Gegenstände, die aus irgendeinem Grund als wichtig gelten, ob als ungewöhnlich oder typisch, läuft aus dasselbe hinaus. Der Niemandsort der Sammlung ist eine Form von Paradies, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben. Hier finden die Gegenstände eine Existenz außerhalb oder jenseits ihrer gewohnten Funktion. Ihr Hauptzweck besteht nunmehr im reinen Vorhandensein. Ein Leben nach dem Tod für Passagiere erster Klasse. Solche, die entweder sehr alt oder sehr schön sind oder sehr viel Glück haben. Dinge, die ihre Besitzer verloren haben, gehören zum Mitleiderregendsten, was es gibt. Auf Flohmärkten werden sie zum Kilopreis verkauft, nach Farben geordnet, 1 Euro das Stück, und nichts unterscheidet das Fotoalbum eines anonymen Toten von seinen Hosen und Sandalen. Es hat etwas Obszönes, wie das alles in der prallen Sonne liegt. Man kann sich kaum vorstellen, dass diese wie Straßenhunde verwilderten Hemden, Pumps und Bücher einmal das Leben von Menschen geteilt haben, für sie gearbeitet, sie beschützt und erfreut haben. Es ist, als würden ihre Besitzer den Dingen zum Dank für ihren Dienst einen Bedeutungsraum eröffnen, in dem sie ihren Sinn, ihre Geschichte und ihren Platz haben. Das herrenlose Ding dagegen verlöre alle seine Eigenschaften und würde wieder zum Rohstoff. Ich werde den Gedanken nicht los, dass all diese Dinge, die Überlebenden, die Ungebrauchten und die bis zum Zerfall benutzten, in den verschmelzenden Schoß, Smisitilnaya Lona, zurückkehrten, nichts anders funktionieren als ein Gedichttext. Sie sind dazu bestimmt, etwas zu enthalten oder zu umarmen, es festzuhalten, seine Grenzen und seine Ausrichtung zu bewahren. Sie alle, auch die Gedichte, brauchen den Menschen. Er allein kann den leeren Raum betreten, den ein Wollpullover oder ein poetischer Text bestimmt bzw. begrenzt und ihn zu einem bewohnten Raum machen. 15. Vor 10 Jahren starb der Dichter Grigori Daschewski, dessen poetische Praxis in meinen Augen nicht minder radikal ist als die Gennadi Aigis. Von Daschewskis Gedichten, sein schmales Werk umfasst nur ein paar Dutzend Texte, liegen so gut wie keine Übersetzungen in andere europäische Sprachen vor. Und diese Tatsache steht in einem schmerzlichen Missverhältnis sowohl zur Bedeutung Daschewskis für die russische Poesie, als auch dazu, wie notwendig mir seine Gegenwart überall dort scheint, wo über Gedichte nachgedacht und gesprochen wird. Seine eigenen, sehr einfachen und meist sehr kurzen Gedichte markieren einen Bereich von unruhiger Leere an den Bruchstellen der menschlichen Existenz. Dort, wo eine noch nicht ins Bewusstsein getretene Frage gegen Ecken und Wände läuft, um ihre eigenen Umrisse zu erspüren und keine Antwort findet. Stattdessen aber eine Art Fazit, die Zusammenfassung einer Lage, die meist ziemlich hoffnungslos ist. Daschewski sagt über seine Leser und über sich selbst als Leser: Der richtige Leser für ein Gedicht ist einer, der unablässig über etwas für ihn sehr Wichtiges nachdenkt, wie jemand, der im Gefängnis sitzt und an Flucht denkt. Er betrachtet alles unter diesem Gesichtspunkt. Mit diesem Gegenstand könnte man einen Tunnel graben, durch dieses Fenster könnte man aussteigen, diesen Wärter könnte man bestechen. Wenn ein Leser mit dem, was wir als Höhepunkte der Dichtkunst sehen, nichts anfangen kann, dann meist einfach deshalb, weil es ihm an einer solchen eigenen, nahezu aggressiven, fixen Idee von etwas fehlt, das ihm extrem wichtig ist. Je stärker diese Idee in einem Menschen ausgeprägt ist, desto eher wird er auch in entlegenen Texten, die von unverständlichen oder einfach von ganz anderen Dingen handeln, eine Antwort darauf finden. Wir kennen das alle in kritischen Momenten unseres Lebens. Wenn wir auf eine lebenswichtige Antwort von einem Arzt oder einem geliebten Menschen warten, sehen wir überall Zeichen. Ja oder nein. Das war ein Zitat von Grigori Daschewski. Und jetzt geht es weiter mit Maria Stepanova. Ich zitiere hier ein kurzes Gedicht von Daschewski, um zumindest anzudeuten, auf welchem Gelände er sich bewegt. Von Freunden das Kind soll dich hüten. Da hast du, so sprach ich, mein Auge. Da hast du, so sprach ich, jetzt Spiel. Das Kind war vom Spielen bald müde. Im Tiefschlaf höre ich es schnaufen, denn morgen erwarte ich blind. Чужого малютку баюкал. Возьми, говорю, мое око. Возьми, поиграй, говорю. Уснул, наигравшись малютка, и сон стерегу я глубокий, и нечем увидеть зарю. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ähnelt entfernt der Vita des Propheten Simeon, dem verheißen war, dass er nicht sterben würde, bevor er nicht den Heiland gesehen hätte. Dieses Treffen, das Fest der Begegnung, bei der die alte Welt auf die neue trifft und sie auf ihren Armen hält, feiert die Kirche an Maria Lichtmess, dem Tag der Begegnung des Herrn. Nun lässt du, Herr, deinen Diener in Frieden scheiden, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Der Lobgesang des Nunc Dimittis scheint mir wie ein fernes Echo von Daschewskis Gedicht. Ein fernes, unkenntliches Echo. Denn aus dem Gedicht ist das Sehen gerade verbannt. Es gibt die zwei nicht, die einander begegnen könnten. Das Kind ist vom Spielen müde eingeschlafen, Warten ist zwecklos. In dieser Zeit, die vor jedem Anfang liegt, gibt es keinen Ausweg, keinen guten oder schlechten Ausgang. Hier spricht niemand ein Nunc Dimittis. Was es gibt, ist ein Ort, der Ort eines endlosen, beharrlichen Wartens, das so wenig Hoffnung wie Verzweiflung birgt. Die Leere und Wüstheit der andauernden Gegenwart verbindet sich zu Reimen. Sie reproduziert sich in endlosen Wiederholungen und erschafft so inmitten des gewöhnlichen Lebens eine Insel, wo die Zeit anderen Gesetzen gehorcht, ohne Zweck und ohne Auflösung. Dies ist das Territorium des Anderen. Der unterirdische Lufteinschluss, der die Umrisse eines menschlichen Körpers abbildet. Der Leser eines Gedichts kann in diesen Raum eintreten und den Körper zu seinem eigenen machen. Er kann auf die andere Seite, ins Jenseits gelangen. Manchmal tut dies ein Übersetzer. Der Unterschied zwischen einer Gedichtübersetzung und dem, was man gewöhnlich als Originalgedicht bezeichnet, wurde in Daschewskis Schreiben über die Jahre immer kleiner. In seinem kurzen, letzten Buch schließlich erhob er die Übersetzung, eine präzise, fast wörtliche, nach allen Regeln der Kunst ausgeführte Übersetzung, bis auf die unmerklichen Interventionen, durch die seine russische Version jeweils im selben Maß in Daschewski-Gedicht wurde, wie eines von Swinburne oder Catull, erhob er die Übersetzung zur letzten Instanz, zur letzten Form eines Gesprächs über das, was mit ihm selbst geschah, über den eigenen Tod und damit über jeden Tod. An diesem Punkt war das Ich völlig unerheblich geworden. Zwischen Daschewski, Catull und irgendeiner Maria Petrovna bestand kein Unterschied mehr. Die Rede gehörte niemand Bestimmtem. Die Worte waren allgemeingut. Alles ließ sich verwerten. Lang zuvor schon hatte Daschewski einmal eine Idee formuliert, die mich bis heute beschäftigt. Und auch hier geht es ums Übersetzen. Ich zitiere: Wenn ich bei dem Gedicht eines anderen Autors sehe, von wo es kommt, wenn ich also den dreidimensionalen Körper sehen kann, dessen Projektion zum Beispiel der jeweilige lateinische Text ist, dann kann ich denselben Körper auch auf meine eigene Ebene projizieren, auf meine Sprache, Zeit, Situation etc. Zitat Ende. Bei mir löst diese Beschreibung eine bildhafte Vorstellung aus. Ich sehe einen Raum mit vielfach facettierten Wänden und darin ein dreidimensionales Objekt, den vorsprachlichen Körper des Gedichts, wie Daschewski es in einem anderen Text nennt, das in der Luft schwebt und nach verschiedenen Seiten Schatten wirft. Ich sehe diese platonischen Abbilder in verschiedenen Sprachen und Zeiten, das Gedicht als immer wieder neu entstehende Möglichkeit, es zu schreiben, sich von Neuem ereignen zu lassen. Zitat: Ein Gedicht hat einen Mechanismus, der nicht mit seinen Worten, seinem sprachlichen Gewebe identisch ist. Ein Gedicht als Aneinanderreihung von Wörtern zu betrachten, die man dann übersetzt, ist ungefähr so, als wollte man ein Telefon nachbauen, ohne seinen Bauplan zu begreifen, aus massivem Marmor. Aber worin besteht der Mechanismus, der Bauplan? Es sind nicht die Ideen, nicht der Sinn, sondern etwas wie eine Serie, da das Gedicht sich linear entfaltet, oder eine Konstellation, da es als Ganzes vor uns liegt, von Punkten, elementaren Einheiten, die jeweils relativ autonom sind. Die Abfolge dieser Punkte ist durch das Original oder durch die Idee des Gedichts vorgegeben und eben sie ist einzigartig. Das Wichtigste, die Elemente können ganz verschiedener Art und Ordnung sein. Sie kommen nicht zwangsläufig aus derselben, besonders tiefen Schicht. Es geht nicht um Proto-Tonfälle, Proto-Buchstaben, Proto-Bedeutungen oder dergleichen. Wie auf den Bildern von Paul Klee, wo Pfeile, Gesichter, Fahnen, Buchstaben, Dreiecke etc. sich auf einer Ebene bewegen, eben als Elemente und als solche sind sie gleichgestellt. Jeder dieser Punkte gleicht in gewissem Sinn einer Situation im realen Leben. Man kann beim Betreten eines Hauses auf 10 verschiedene Arten grüßen. Wichtig ist nur zu wissen, dass dies der Moment für einen Gruß ist. So auch hier. Man muss wissen, um welchen Punkt es sich handelt. Dann kann man 100 verschiedene Wörter wählen. Was klingt am natürlichsten in diesem Moment des Gedichts? Was würde irgendein anderer vielleicht an dieser Stelle sagen? Entscheidend ist, dass man die Stelle als solche sieht. Zitat Ende. Die Bewegung der situativen Punkte in der Zeit, das Aufeinandertreffen der Sinneinheiten, die abrupten Wechsel der sprachlichen Spannung bei jeder neuen Wendung, die Kollisionen von Fremdem und Eigenem, die neue Bedeutungsfunken zünden und die Arbeit des Verstehens beschleunigen. Das alles passiert in der Übersetzung ebenso wie im Originalgedicht. In Daschewskis Logik kann ein Text sich nicht nur in der Übersetzung bis zur Unkenntlichkeit verändern und doch derselbe bleiben, sofern das Ausgangsschema, die vorgegebene Bewegung, erhalten bleibt. Er kann auch in der Originalsprache noch einmal geschrieben werden, in anderen, nicht wiederzuerkennenden, nicht minder treffsicheren Worten. Der Gedanke, dass ein Gedicht vor oder außerhalb seiner sprachlichen Gestalt, außerhalb des Elements der Sprache existieren kann, scheint mir extrem wichtig. Nicht zuletzt deshalb, weil er jeder Illusion von Autorschaft als Besitz die Grundlage entzieht. Jedes Eigentumsrecht, jeder Exklusivitätsanspruch, hier bezogen auf die Kunst, auf eine ganz bestimmte Weise Wörter zusammenzufügen, ist außer Kraft gesetzt, wenn das Gedicht nicht mehr das Endprodukt ist, sondern eine Art Brücke, die einen vorangegangenen Text mit einem folgenden verbindet. Wenn Treue zum Original nicht heißt, seinen Inhalt zu bewahren, sondern seiner Bewegung zu folgen, Schuberts Talisman, wie Ossip Mandelstamm das einmal nennt, dann besteht meine Aufgabe als Autorin nicht im Sammeln, sondern im Verschenken. Was immer den Weg von A nach B erschwert, muss weg. Der Gedichttext ist auf diesem Weg nicht mehr und nicht weniger als eine Replik in einer Unterhaltung untergleichen, ein Abbild des oder der Vorangegangenen. Man kann ihn in jeder beliebigen anderen Sprache noch einmal schreiben und er wird jedes Mal neu sein. Ein Gedicht von Agi oder Daschewski kann von Neuem entstehen. Jedes einzelne Wort darin wird anders sein, nicht wiederzuerkennen. Es wird mit dem Original nur in seinem Vektor, seiner Richtung übereinstimmen, auf einer gemeinsamen Welle schwimmen. Und ich kann mir kaum ein glücklicheres Schicksal vorstellen. Wie Ossip Mandelstamm einmal schrieb, der gestrige Tag ist noch nicht geboren. Er war noch nicht wirklich da. Ich will einen neuen Ovid, Puschkin, Catull. Der historische Ovid, Puschkin, Catull ist mir nicht genug. In der Rede der koreanischen Dichterin Kim Hye-sun beim letztjährigen Berliner Poesiefestival ist die vorsprachliche Existenz nicht mit einem Raum assoziiert, mit einer physisch vorhandenen dreidimensionalen Form des Gedichts, sondern mit der Stimme, deren Ursprung weit älter ist als die Sprache. Das Ich erscheint bei ihr als visuelle Stimme, eine Stimme also, die einen Platz im Raum einnehmen kann. Zitat: Eine Dichterin schreibt mit ihrem Geist, in Klammern Tod. Der Geist der Poesie ist schon in der Stimme verborgen, die der Sprache vorausgeht und das Werk von Beginn an leitet. Der Geist der Poesie ist schon im Inneren der Stimme, bevor wir unter dem Druck der Muttersprache unserer eigenen Zungen beraubt werden. Eine Stimme, die andere Geister, in Klammern ein Publikum, ruft, Tote und Umherirrende, verschwunden, verlassen, verletzt. Eine Stimme, die nichts hat und deshalb allen Raum gibt. Eine Stimme, die nach einem Ich ruft, das kein Ich ist. Diese Stimme geht der Sprache voraus. Der Raum, der zwischen der Dichterin und Dichterin und Leser entsteht, ist eine Art von Fiktion. Dieser erdachte Ort wird von der Dichterin nicht beschrieben. Er existiert außerhalb des Gedichts, ein Raum des anderen, wo Geisterstimme und Leser sich begegnen können. 18. Wie sieht der Ort aus, von dem ein Gedicht ausgeht? Wie sieht ein Gedicht aus, solange es noch an seinem Platz verweilt? Es sei denn, das Gedicht ist selbst der Platz, ein Niemandsort. Ich erinnere mich an Märchen, in denen der Held die Anweisung bekommt, seine Prinzessin, wahlweise auch einen Zauberer oder Feuervogel, gut festzuhalten, während sie sich verwandelt und zu Feuer, zur Flutwelle, zum brüllenden Tiger, zur Schlange, zum Vögelchen wird, sie so lange festzuhalten, bis sie sich ergibt und ihre endgültige Gestalt annimmt. Also ist jede Form, und was ist keine Form, eine Form von Gewalt, ein Verfahren, um der beunruhigenden Möglichkeit des anderen, seinen Gott weiß womit bevölkerten leeren Hohlräumen, eine eindeutige äußere Hülle zuzuweisen, die nicht mehr plötzlich losfauchen oder sich in irgendetwas Unangenehmes verwandeln kann. Also ist das Fertige, ist es jemals fertig, Gedicht, so etwas wie eine Momentaufnahme, der Schatten an der Wand, für immer an seinem Platz befestigt, während das Original im Licht des platonischen Feuers nach Belieben in der Höhle umherläuft? Also ist die Übersetzung die selbstloseste Art des Schreibens, weil sie den Text entkommen lässt, ihm erlaubt, das Celansche Sprachgitter aufzubiegen und Zuflucht in anderen Sprachen zu finden, etwas nicht Wiedererkennbares, vollkommen Neues zu werden? 19. In einem der merkwürdigsten Säle des Pariser Musée de la Chasse et de la Nature ist eine alte Fotoserie ausgestellt, zu der ich in Gedanken immer wieder zurückkehre, wie zu einem besonders unwahrscheinlichen Traum. Ich kann nicht mehr alle Details rekonstruieren, dabei sind gerade die Details hier besonders wichtig. Aber die Serie dokumentiert, was in der Werkstatt eines Tierausstopfers geschieht, oder vornehmer gesagt, eines Taxidermiekünstlers, eines Virtuosen seines Fachs. Genauso wird der Vorgang auch präsentiert, als sähen wir einem Bildhauer bei der Arbeit zu. Gleich wird er vor unseren Augen aus dem Nichts ein naturgetreues Tier errichten, in all seiner Vollkommenheit. Am Anfang steht das obligatorische Gipsmodell, das zum Leben erweckt werden soll. Und da sind die sterblichen Überreste, das armselige posthume Inventar aus Schädel, Fell, Knochen. Es folgen nacheinander die Stadien der Restauration. Klick, klick macht die Dior-Show im Kopf. Das erste Bild zeigt das unverhüllte, nackte Gerüst. Es erinnert an die landläufigen Darstellungen des trojanischen Pferds. Ein aus groben Latten gezimmerter Stier, gekrönt von einem furchterregenden, echten Schädel. Trotz klaffender Lücken und Löcher wirkt die Konstruktion schon vollkommen. Wie ein unfertiges Gemälde, dessen Leerstellen wir in Gedanken unwillkürlich mit nicht realisierten Möglichkeiten füllen. Als nächstes werden die Löcher gestopft, mit einem Material, das lebendiges Volumen vortäuscht. Werk? Stroh? Pappmaché? Das Tier beginnt einem Spielzeug zu gleichen, einer Steppdecke. Es bekommt etwas Gemütliches. Was im folgenden Schritt passiert, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, auf das Ganze kommt eine Schicht Gips, die es zusammenhält, und dann wird dieser feste Unterbau mit dem echten Tierfell bezogen, dem einzigen unverändert erhaltenen Stück. Und die gläsernen, blinden Augen werden eingesetzt. Der Künstler steht neben seiner Staffelei, zufrieden mit seinem Werk. Damit der Tod dem Leben ähnelt, braucht es stützende Konstruktionen. Um etwas uneinholbar Lebendiges zu besitzen, muss man alles, was in ihm ist, durch toten Füllstoff ersetzen. Damit ein Text entsteht, muss man ihn schreiben. 20. Die vorsprachliche, tote, ewig lebendige Stimme, von der Kim Hye-sun spricht, jenes Subjekt der Poesie, das ihr vorangeht, könnte sagen, dass das kurze Gedicht von Aigi, das am Anfang dieser Überlegungen stand, nicht einmal einen Titel braucht. Die Ruhe oder auch Unruhe, wer weiß schon, wie ein kleiner Buchstabe sich im endlosen weißen Raum eines Blatts Papier fühlt, ein kurzes A in der leeren, luftigen Mundhöhle. Die Ruhe ist nur eine nähere Bestimmung. Sie kommt dazu, wenn der Textakt schon Fakt ist und sein Körper auf dem Papier fixiert. Das Ganze ist eine Art Reim. Ein Reim, in dem nicht die leiseste formale Anstrengung liegt, nicht einmal die, derer es bedarf, um zwei gleichlautende Wörter nebeneinander zu stellen und so die offensichtliche, unhintergehbare Verbindung zwischen ihnen aufzudecken. Aigis Text enthält weder Wörter noch Bedeutungen. Das A stürzt, wie das Auge in Daschewskis Gedicht, in die Lücke zwischen dem Willen zur Form und dem Hang zur vorsprachlichen Freiheit, in den Lichtspalt zwischen den Sprachen. Es braucht keine Übersetzung, fordert keinen Kommentar und lässt sich doch auf ein Dutzend einander verdichtende Arten deuten. Poetisch wird der Vokal aber, wie mir scheint, durch die Präsenz zweier sich reimender, einander spiegelnder leerer Felder, das eine außen, um den Buchstaben herum, das andere im Inneren des Vokals. In gewissem Sinn ist dies ein anschauliches Modell dessen, wie ein Gedicht, jedes Gedicht, funktioniert. Und ich glaube, das gilt aus Sicht der Dichterin wie des Lesers gleichermaßen. Wer Gedichte auswendig kann, der weiß, dass man sich in ihnen verstecken kann. Die immanente Zeit des Texts passt sich dem Rhythmus und Tempo des eigenen Herzschlags an. Sie bietet Zuflucht, ermöglicht einen Rückzug aus der Welt, und sei er noch so flüchtig. Ich weiß auch, dass ein Gedicht verschwindend klein werden kann, nicht größer als ein A, das man im Mund hält wie eine Tablette und dann herunterschluckt. Leere innen, leere außen. Jeder Buchstabe des Alphabets ist auf seine Weise ein gemeinsamer Kelch am gemeinsamen Tisch, wo alle beisammen sitzen und zwischen Lebenden und Toten keine Grenze verläuft. Der physische Raum, den ich in meiner Wohnung einnehme, gehört rechtmäßig nicht nur mir, sondern auch denen, die vor mir hier gelebt haben und denen, die hier hätten leben können, aber nicht überlebt haben. Jeder Gedichttext setzt sich wie aus Zellen, aus Dingen zusammen, die zuvor schon von anderen gesagt und wiederholt wurden. Die Stühle und Vorhänge anderer Leute sind unser natürliches Habitat. Ihre Straßen und Tramgleise oder die klaffende Leere dort, wo ihre Straßen sein sollten, ihre Bilder, ihr noch lebendiger Hausrat, ihre Wörter in unseren Mündern, ihr Schweigen um uns herum, ihr Schweigen in uns. Kein Gedicht wird von einer Autorin allein verfasst. Kein Text wird im Alleingang gelesen. 21. Ann Carson zitiert im Kommentar zu ihren Sappho-Übersetzungen Simone Weil: Gott kann in der Schöpfung nicht anders anwesend sein als in Form der Abwesenheit. Ich denke, diesen Satz zusammen mit einem zweiten, den Carson im Vorwort formuliert. Ich stelle mir gern vor, je mehr ich beiseite trete, desto mehr scheint Sappho durch. Allerdings erklärt sie im selben Kontext auch, dass in der altgriechischen Lieddichtung kein wesentlicher Unterschied zwischen Ich und Wir bestand, weil die Verse ohnehin im Chor gesungen wurden. 22. Unter den in Pompeji gefundenen Graffiti sind viele Gedichtzitate, die keine Leser mehr finden. Abwesenheit, andererseits, macht aus jedem Text eine Art Gedicht, solange nur Buchstaben da sind und ein Minimum an Raum um sie herum. Oh, jetzt scheitere ich am Latein hier. Ich lese Ihnen jetzt nur die deutschen Fassungen vor, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie man die lateinischen ausspricht. Es könnte sowas sein wie Tertias Kalendas Maias Panem Feci. Am 19. April habe ich Brot gebacken. Ich probiere es. Conticure omnes, alles Verstummte. Canamus, lasst uns singen. 23. An jenem Tag in Ostia Antica war es so heiß, dass weder Wasser noch der Saft der Brombeeren meinen Durst stillten. Ich bog einmal ab und noch einmal, bewegte mich von Schatten zu Schatten und kam schließlich zu einem Ort, den ich unter anderen Umständen wohl kaum bemerkt hätte. Tempio Rotondo stand auf einer Tafel, runder Tempel, und mein Blick tastete das grüne Gras nach Spuren von Architektur ab, die es dort nicht ansatzweise gab. Vor mir lag eine betäubend helle, fast unwirkliche Wiese unter Mittagshimmel. Sie war eingerahmt von hohem Buschwerk. Darin gab es mehrere Durchgänge, durch die man hinein und hinaus konnte. Die Büsche wirkten verwildert. Wenn jemand sie schnitt, dann war das letzte Mal schon lange her. Aber auch alles andere um sie herum lag frei und lässig unter der Sonne, unbekümmert um fremde Blicke. Das ganze Areal war ein Tempel, auf ebenso fraglose Weise, als hätte es Säulen, Bogengänge und rauchende Altäre besessen. Vielleicht war es ohne Altäre sogar besser. Der gleichmäßige, weite, vollendete Kreis, an dessen Rand ich stand, schien ganz aus sich heraus entstanden, als bliebe er aus eigener Entscheidung frei von Unkraut. Er war wie gezeichnet. Die Büsche bedrängten ihn nicht, flossen nicht über, respektierten die ursprüngliche Idee. Es gab nichts Unnatürliches und nichts Unabsichtliches an diesem freien Raum. Er ruhte in sich wie ein Vokal inmitten eines Blatts Papier. Ich weiß nicht, was in der Epoche der Hafenanlagen und reichen Frachten an dieser Stelle gestanden hatte. Wahrscheinlich ein runder Tempel, was sonst? Jetzt war es in jedem Fall ein runder Tempel, aus eigenem Willen. Ich ging einmal um ihn herum, dann setzte ich mich ins Gras an seiner äußersten Grenze. Ein höflicher Fremder, der nicht weiter vordringen will, als ihm zukommt, am Rand eines Vokals. Dort, wo er ausatmend das erste Wort zu formen beginnt. Vielen Dank.